Herr Jesus, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du würdig bist, gepriesen zu werden und dass wir dabei uns bewegen dürfen. Und ja, dass du ein Gott bist, der nicht nur unsere Seele anspricht, nicht nur unseren Geist, sondern uns als ganzen Menschen. Und so wollen wir dich preisen, danken dir, dass du hier als ganzer Gott hier unter uns bist, in uns wohnst und dass du da bist und uns auch zuhörst, wenn wir dir zusingen. Bitte segne du diese Zeit, segne du auch nachher den Hans-Peter. Und ja, sei du bei uns. Amen.
So, guten Morgen wieder, meine Lieben. Seid ihr wach? Ist euch bewusst, dass Gott ist gegenwärtig? Ich möchte euch wirklich ermutigen, euch diese Frage, wenn ihr nach Hause geht, jeden Tag 10-mal zu stellen. Du kannst dir kleine Zettel ins Auto kleben, auf deinen Computer, auf dem Spiegel, im Bad. Wo immer, bin ich wach? Erkenne ich, dass ich nicht alleine bin, sondern Gott ist bei mir? Heute Morgen ist es so, dass wir vom Programm her es ein bisschen anders gestalten, als auf dem Blatt steht, weil das vom Praktischen besser funktioniert. Und zwar werden wir es so machen, ich mache jetzt einen Impuls, der dauert ungefähr eine gute halbe Stunde, von mir aus 35, 40 Minuten maximal, wenn überhaupt. Und dann habe ich euch so 4 Seiten kopiert, 2 Blätter, die Simone hat das gemacht. Und das wird im Prinzip der Inhalt sein von meinem Input jetzt. Du brauchst jetzt gar nicht mitschreiben, du kannst dir noch zusätzliche Notizen machen, wenn du willst, auf diesem Blatt oder in diesem Blatt. Und danach werden wir dann eine Zeit haben, jede für sich alleine. Weil das ganz wesentlich ist, das zu verinnerlichen, was ich jetzt auch ausformuliere. Aber das sage ich dann später noch an. Zum Thema, das Thema ist ja, hier wirst du Mensch. Ich treffe relativ oft Menschen, Bergführerkollegen, Freunde, die offen sind für Gott und für Jesus. Man kommt ins Gespräch und die sagen, ja, das mit Gott, das ist sicher nicht unwichtig. Es sind oft Menschen, die sind relativ erfolgreich, gesund, meistens fähige Menschen, die es zu was gebracht haben, jetzt gesellschaftlich. Vielleicht noch eine gute Familie, gesunde Kinder. Und die denken sich dann manchmal, es wäre doch schön, wenn ich zusätzlich zu meinem Erfolg, meiner Familie, all dem Schönen, das ich so habe, wenn ich noch zusätzlich so Gott im Boot hätte. Das würde mein Leben dann noch wirklich voller und vollkommener machen. Es würde mir noch mehr Sinn geben vielleicht. Und die Leute glauben, dass Jesus Christus noch eine gute Ergänzung wäre, ein weiterer Bonus für ihr Leben. Solche Leute kommen dann manchmal sogar zum Dauernhof. Ich habe am Dauernhof, ähnlich wie hier auf der Lahö, einheimischen Bibelkurse, und da kommen die hin, weil sie sich denken, das wäre noch was für mein Leben. Aber sie kommen nur einmal oder zweimal und dann nie mehr. Und wisst ihr warum? Sie entdecken nämlich etwas, und zwar, sie entdecken, dass wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann ist Jesus nicht eine Ergänzung meines alten Lebens, sondern es bedeutet das Ende meines alten Lebens. Und das ist, wo sich die Geister scheiden. Es ist das Ende meines alten Lebens, es ist der Anfang eines neuen Lebens. Und wenn Christus in das Leben eines Menschen eintritt, dann ist es nicht eine Lebensverbesserung oder eine Lebenserweiterung des alten Lebens, sondern es ist ein ganz neues Leben. Jesus addiert nicht unser altes Leben und macht es ein bisschen erträglicher, sondern er gibt uns neues Leben. Und darum das Neue Testament beschreibt sehr plastisch das Ende des alten Lebens und den Anfang des neuen Lebens. Zum Beispiel, Ende des alten Lebens, Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2,20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Im Kolosser 3,3 lesen wir, ich bin gestorben mit Christus. Und im Römer 6, Vers 4 schreibt Paulus, wir sind mit ihm begraben. Ein Mensch, der gekreuzigt, gestorben und begraben ist, der ist tot. Ich glaube, da stimmt ihr alle überein. Übrigens warst du schon bei deinem weißen Begräbnis. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit Christus, ich bin gestorben und ich bin begraben mit Christus. Das ist die Formulierung des Ende vom alten Leben. Und die Formulierung der Beginn des neuen Lebens in Christus ist, ich lebe, sagt Paulus, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist das neue Leben in mir. Ich lebe, aber nicht ich, Christus ist es. Er formuliert es so, ich bin auferstanden mit Christus. Er ist in mir die Kraft für jetzt und für ewig. Und dieses Sterben des alten Menschen und die Auferstehung des neuen Menschen, ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon lange gehört, dass das so ist und da habe ich meine Bibel gelesen, aber für mich war das immer irgendwie mystisch. Ja, wie soll ich sterben? Ich kann mich auch nicht umbringen. Wie geht das jetzt? Wie meint er das? Was mir geholfen hat, ist ein Vergleich mit Single-Leben und Eheleben. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann gibt er sein bisheriges Single-Leben auf. Das heißt, wenn du heiraten willst, dann musst du deinem alten Single-Leben sterben, damit du frei wirst für ein Leben in der Partnerschaft. Und der Unterschied zwischen einem Single-Leben und Eheleben ist bemerkenswert. Bis gestern warst du allein in deinem Zimmer und heute liegt dauernd jemand neben dir. Bis gestern hat alles dir alleine gehört, zumindest in dem Bereich, wo du zu Hause bist. Heute gehört alles dem anderen genauso, 50-50. Bis gestern hast du Selbstgespräche geführt, jetzt redet jemand mit dir. Bis gestern hast du getan, was dir recht erschien, jetzt besprichst du mit deinem Ehepartner, was ihr gemeinsam machen sollt. Das heißt, der alte Single muss sterben, damit der neue, vereinte Mensch leben kann. Deine Ehefrau, falls du mal heiratest, außer die schon frei sind, deine Ehefrau ist keine Erweiterung deines alten Single-Lebens, sie ist das Ende deines Single-Lebens. Du musst im Single-Leben sterben, um als Verheiratete leben zu können. Und ähnlich ist es, wenn ein Mensch beginnt, mit Gott zu leben. Dann muss er sein bisheriges Single-Leben aufgeben. Ich habe alleine ohne Gott gelebt. Ein dem gottlosen Leben muss ich sterben, damit ich frei werde für ein Leben mit Christus. Und der Unterschied zwischen einem Leben mit oder ohne Christus ist ebenfalls bemerkenswert. Bis gestern habe ich so gelebt, als gäbe es Gott nicht. Heute ist mir bewusst, ich bin wach, er ist gegenwärtig, jederzeit, jede Minute. Bis gestern habe ich keine Minute daran verschwendet, was Gott von mir wollen könnte. Heute frage ich, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Bis gestern war ich nur mir selbst verantwortlich, ich bin der King, der Gott. Heute bin ich Gott verantwortlich. Bis gestern musste ich alle Dinge aus eigener Kraft bewerkstelligen. Heute lebe ich aus seiner Kraft und seiner Gegenwart. Das heißt, der alte, selbstbestimmte Mensch muss sterben, damit der neue, von Christus abhängige Mensch leben kann. Und jetzt gebe ich euch eine Prüfung, wo du dich prüfen kannst, ob du Single lebst oder vereint. Ich gebe, schlag es mal auf, 2. Korinther 13, 5, super Vers. Da ist nämlich eine Prüfung. Tut mir leid, jetzt die von euch noch in der Schule sind, die sind müde von Prüfungen. Aber hier ist eine Prüfung. Und der Prüfung musst du dich unterziehen oder darfst du dich unterziehen. Die ist nicht von mir die Prüfung, die kommt von Christus selbst. Paulus spricht hier und sagt, 2. Korinther 13, 5, prüfet euch, hier ist die Prüfung, prüfet euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. Jetzt kannst du dich selber mal untersuchen. Und hier ist die Prüfung. Erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid durchgefallen. Was ist die Prüfung? Erkennst du nicht, dass Jesus Christus in dir ist? Bist du wach? Es sei denn, du hast die Prüfung nicht bestanden. Das ist die Prüfung. Ich möchte jetzt mit euch das so praktisch machen, wie ich es nur kann. Denn für manche von uns, so befürchte ich, sagst du, ja, steht alles da, ja, wird alles seine Richtigkeit haben, aber ich kann es nicht fassen. Wie geht es? Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann stirbt er dem alten Leben und empfängt das Leben in Christus. Und ich möchte euch jetzt eine Prüfung geben, darum nenne ich es die Entscheidung oder die Prüfung, das ist der Zettel, den ihr da habt, wo ihr euch selbst prüfen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Zettel gerne zur Hand nehmen. Auf der zweiten Seite ist das, was ich jetzt anfangs mit euch durchgehen möchte. Es gibt nämlich gewisse Rechte, die wir glauben zu haben. Du kannst sie auch nennen die Götzen. Wir haben bereits über Götzen geredet. Wenn etwas in dieser Welt den Platz Gottes einnimmt, das ist ein Götze. Egal, ob der gut oder schlecht, positiv oder negativ ist. Alles, was den Raum Gottes einnimmt, ist ein Götze oder ein Recht, das ich beanspruche. Und es gibt verschiedene Rechte, die wir beanspruchen, die wir glauben zu haben. Und ich habe sie euch da aufgelistet, Rechte, die ich beanspruche. Erstens, das Recht auf Selbstverwirklichung. In unserer individualistischen westlichen Welt glauben wir, ich habe das Recht, mich selbst zu verwirklichen. Ich habe das Recht, mein eigenes Leben zu bestimmen, meine Ziele zu erreichen, das zu tun, was ich will. Man nennt das auch ein autonomes Leben. Das kommt von zwei Wörtern. Das heißt, Autos heißt selbst, darum heißt ein Auto Auto, weil es fährt von selbst, Autos. Und Nomos ist das Gesetz. Autonom heißt, ich bin mir selbst mein eigenes Gesetz. Ich bestimme, was in meinem Leben abläuft. Und wenn du in mein Leben kommst und etwas sagst, das ich nicht will, dann hast du ein Recht von mir verletzt. Ich habe nur eine Frage. Wer hat dir das Recht gegeben auf Selbstverwirklichung? Wo steht dieses Recht geschrieben? Die Antwort ist nirgends. Das ist ein Recht, das wir uns genommen haben, aber niemand uns gegeben hat. Zweitens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Beziehungen. ich habe ein Recht auf Freunde, ich habe ein Recht mal zu heiraten, auf einen Ehepartner, ich habe Recht auf sexuelle Befriedigung, ich habe ein Recht darauf, beliebt zu sein. Nun, ich darf sagen, ich bin ein beschenkter Mann, ich habe eine liebe Frau, ich habe 3 liebe Kinder, die ich gerne habe. Das ist ein Riesenvorrecht. Es ist ein Vorrecht. Aber sollte mir meine Frau genommen werden, angenommen sie stirbt früh, hat einen Unfall, dann hat Gott kein Recht verletzt. Denn ich habe kein Recht auf eine Ehefrau. Es ist ein Vorrecht, wofür ich Gott danke, aber kein Recht, das ich beanspruchen könnte. Drittens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Freiheit. Ich habe das Recht zu tun, was ich will, dahin zu gehen, wo ich will. Ich habe ein Recht, meine Hobbys, meinen Sport auszuüben, wann ich will und wie ich will. Und wehe, du treibst mich dazu, gewisse Dinge zu tun, die ich nicht will, dann hast du mein Recht verletzt. Die Frage ist wieder, von wo nehmen wir dieses Recht? Das hat uns niemand gegeben. Übrigens fällt euch auf, Punkt Nummer 2 und 3 schließen sich gegenseitig aus. Wenn du Beziehung möchtest, dann vergiss Freiheit. Und wenn du frei sein möchtest, dann vergiss verbindliche Beziehungen. Aber wir sind so komisch zu glauben, dass wir beides haben müssen. Und dann sind wir frustriert, dass wir es nicht haben. Es ist unmöglich. Wenn du heiratest, bist du nicht mehr frei. Und wenn du nicht heiratest oder nicht heiraten willst, dann hast du eben diese eine Beziehung nicht. Du musst dich entscheiden. Viertens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Besitz. Ich habe ein Recht auf meine Stereoanlage, auf mein Auto, auf meine Wohnung, auf meinen Computer. Oftmals ist Besitz ja nur die Erweiterung meiner Persönlichkeit. Darum übrigens sind manche Männer, und wir Europäer sind ja da, glaube ich, Spitzenreiter, so zornig, wenn du einen Kratzer in ihr Auto machst. Weil das Auto ist das, die Erweiterung ihrer eigenen Persönlichkeit. Du bekratzt sie. Und wenn die Frau aussteigt aus dem Auto und beim Ausrutschen hinfällt und einen Kratzer macht, schaut man zuerst den Kratzer an und dann, ob sie sich wehgetan hat. Das ist dieses Denken. Schlagt es mal auf, 5. Mose 8, 17. Das ist ein wichtiger Vers, denn da ist ein großes Missverständnis, das wir oft haben. Ich höre immer wieder, ich habe mir jeden Euro selbst verdient. Wirklich? Ich habe Neuigkeiten. 5. Mose 8, Vers 17. Sage nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ich habe Neuigkeiten für dich, du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Hast du dir die Hände selbst gestrickt, mit denen du arbeitest? Nein. Hast du deine Augen selbst gemacht, mit denen du arbeiten kannst, vom Computer? Nein. Sprüche Kapitel 20, Vers 12, steht auch ein interessanter Vers. Sprüche 20, Vers 12, da sagt Salomon, da sagt er, das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Wenn nun Gott beides gemacht hat, mein Auge, mein Ohr, wie kann ich dann sagen, ich habe es mir verdient? Gott gibt dir die Kraft, einen Euro zu verdienen, nicht du selbst. Darum, aller Besitz, den du hast, ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Nicht etwas, das du dir erarbeitet hättest, in diesem Sinne, dass alles von dir abhängt. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf körperliche Gesundheit. Das ist ein großes Thema. Ich habe das Recht darauf, gesund, dynamisch, vital und hübsch zu sein. Ich habe das Recht darauf, gesunde Kinder zu haben. Und es gab in den letzten Jahren eine große Bewegung in Nordamerika, vor allem Health, Wealth, Prosperity Movement. Das heißt, wenn du nur genug glaubst, dann bist du immer glücklich, reich und schön. Nun, zum einen hast du da Schwierigkeiten mit dem, was die Bibel sagt, aber zum anderen ist es so, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich darf immer noch gesund sein. Und ich bin Gott wahnsinnig dankbar dafür, denn ich liebe Sport und ich kann jetzt als 50-Jähriger immer noch sehr viele Sachen tun, weil Gott mir Gesundheit geschenkt hat. Es ist ein Riesenvorrecht, aber sollte mir Gott morgen die Gesundheit nehmen, hat er kein Recht verletzt. Denn Gesundheit ist kein Recht, das wir beanspruchen könnten. Es ist ein Vorrecht, wofür wir dankbar sein dürfen. Wenn du es aber als Recht siehst und es wird dir genommen, dann wirst du zornig und bitter werden, weil jemand hat dein Recht verletzt. Aber es ist kein Recht. Ich darf auch ein Haus haben. Es ist mein Besitz. Ich bin froh dafür. Es ist ein Vorrecht. Aber wenn ich es morgen nicht mehr habe, hat Gott kein Recht verletzt. Das ist der Unterschied. Sechstens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf mentale und emotionale Gesundheit. Und in der Seelsorge ist das ein ganz großer Punkt, wo man dann oft hört, jemand kommt und sagt, ja, mein Umfeld, meine Eltern, die Erziehung ist schuld daran, dass ich mich nicht entwickelt habe, wie ich mich hätte entwickeln können. Meine Eltern, Freunde, Geschwister, mein Chef, die sind schuld daran, dass ich so bin, wie ich heute bin. Ich wurde vernachlässigt, ich wurde wenig geliebt, missbraucht, darum bin ich so. Und weil die das gemacht haben und mir dieses Recht genommen haben, darum bin ich zornig und bitter auf diese Personen den Rest meines Lebens. Nun, natürlich stimmt es, dass unsere Vergangenheit zum großen Teil dazu beiträgt, zu dem, was wir sind. Überhaupt keine Frage. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du mental, emotional gesund bist, das ist ein Riesenvorrecht. Sei Gott dankbar dafür. Immer wenn ich sage, ich bin dankbar, dass ich emotional, mental gesund bin, manche würden das sowieso anzweifeln. Aber es ist wichtig zu verstehen, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn ich aus welchen Gründen immer mental, emotional nicht ganz gesund bin, ist es nicht ein Recht, das verletzt wurde, sondern es ist Teil der gefallenen Welt. Und ich kann nach vorne schauen und das daraus machen, was ich habe. Das heißt, diese Dinge als Vorrecht sehen und nicht als Recht, die ich beanspruche, denn sobald du das tust, wirst du ein bitterer, zorniger Mensch. Der siebte Punkt, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Komfort und Bequemlichkeit, speziell in unseren Breitengraden. Ich habe ein Recht darauf, mich wohlzufühlen, fängt schon bei der Raumtemperatur an. Wenn man vorne sitzt, da ist zu kalt hier, das ist aber nicht gut. Nein, das ist gemein. Weil ich habe ein Recht darauf, auf dem Grad genau mich wohlzufühlen. Und das sieht man dann im Büro, der eine macht das Fenster auf, weil er hat ein Recht auf frische Luft, der andere macht es zu, weil er hat ein Recht, dass es wärmer ist. Ich habe ein Recht darauf, auf eine warme Dusche hier und jetzt und so weiter. Ich habe ein Recht darauf, hier in Deutschland zu leben, im Komfort. Nun wiederum, dass wir hier leben dürfen, Freunde, ist ein Riesenvorrecht. Es ist echt ein Wahnsinn. Was wir haben, ist gewaltig. Aber ich möchte euch daran erinnern, das, was wir haben, ist ein Vorrecht und kein Recht. dass heute hunderte Kinder geboren werden in Sudan, in Ländern, wo sie so viel wie nichts haben. Dieses Kind kann nichts dafür und du kannst nichts dafür, dass du hier geboren bist. Ist kein Recht. Und es kann auch sein, dass Gott, wie wir gehört haben, Open Doors, vielleicht sagt Gott zu dir, Silvia, Franz, wer immer du bist, eigentlich möchte ich dich gerne mal in Somalia haben. Ich möchte dich gerne mal in China. Oder bestehst du auf dem Recht, hier sein zu müssen? Ist das dein Götze? Recht auf Bequemlichkeit. Achtens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Anerkennung. Gerade unter Christen ist es schlimm. Da macht man so etwas wie diese Basislagertage und du hängst dich rein, hilfst mit und am Schluss niemand bedankt sich besonders bei dir. Und dann hört man unter Christen, er hat sich nicht einmal bei mir bedankt. So eine Tragik. Manche Christen glauben ja, sogar die Bäume sollten in die Hände klatschen, wenn sie mal was Gutes tun. Und es ist nun so, wenn jemand etwas Gutes tut, sollten wir es immer anerkennen, wertschätzen und danken, gar keine Frage. Aber wenn du mal was Gutes tust und niemand bedankt sich dafür, ich habe gute Botschaft, kannst völlig entspannt bleiben, denn du hast kein Recht auf Dank. Es ist ein Vorrecht, schön, wenn sich Leute bei dir bedanken, aber du hast kein Recht darauf. Du kannst entspannt bleiben. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Verständnis. Das ist das Nächste. Wir als Christen glauben wir besonders oft, wir haben ein Recht darauf, verstanden zu werden, ohne dass wir unser Anliegen kundtun. Und es gibt sicher Menschen hier auf der Lahrhöhe, auch vom Dauernhof, die nach Hause fahren und sagen, niemand hat mich dort verstanden, ich wurde nicht verstanden. Dann frage ich manchmal, hast du jemand gesagt, was dein Problem ist? Nein, nein, aber niemand hat mich verstanden. Nun, wiederum ist es so, dass wir als Christen, soweit wir das können, Verständnis aufbringen, auch Leute lesen lernen zwischen den Zeilen, überhaupt keine Frage. Das ist Liebe, das ist Barmherzigkeit. Aber wenn du einmal nicht verstanden wirst, ich habe wieder gute Botschaft. Du kannst völlig relax bleiben. Niemand hat ein Recht verletzt. Du hast kein Recht darauf, verstanden zu werden. Es ist ein Riesenvorrecht, wenn Leute dich verstehen. Schöne Sache. Aber es ist kein Recht. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Gerechtigkeit. Wir glauben, ein Recht darauf zu haben, immer gerecht und fair behandelt zu werden. Übrigens, Freunde, wenn wir das glauben, dann wirst du den Rest deines Lebens zornig sein. Denn es passieren jeden Tag Dinge, auch in deinem Leben, die nicht gerecht und die unfair sind. Willkommen im Leben. Das ist in einer gefallenen Welt normal. Und wiederum, wir sollten als Christen versuchen, soweit es geht, gerecht zu sein. Überhaupt keine Frage. Aber wenn ich einmal keine Gerechtigkeit erfahre, so wie ich denke, sie müsste mir widerfahren, kann ich völlig entspannt bleiben. Denn es hat niemand ein Recht verletzt. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Wir glauben, das ist heute übrigens Tugend Nummer 1, Sicherheit. Wir glauben, das Recht zu haben, immer und überall behütet zu sein, dass mir ja nichts passieren darf. Und wenn mir etwas passiert, dann muss jemand schuld daran sein. Sicherheit ist heute so weit die Tugend Nummer 1, zum Beispiel Frauen, nur eine Umfrage danach, die kaufen preismäßig klüger ein als Männer. Die schauen mehr auf die Preise. Vielleicht auch, weil sie es öfter tun. Es kann gut sein, ich weiß es nicht. Aber es ist interessant, wenn Frauen für ihre Babys einkaufen, kaufen sie meistens das Teuerste, auch wenn es völlig sinnlos ist. Vor allem, wenn es sicher ist. Wenn es um Sicherheit geht, sind wir heute in unseren Ländern völlig einseitig geworden. Es geht nur noch darum, sicher zu sein. Und das verkauft sich super. Und wenn irgendetwas geschieht, dann muss jemand schuld sein. Und wenn du durch die Stadt gehst und du stolperst über einen Kanaldeckel, der vorsteht, dann wird die Gemeinde angeklagt, dass sie den vorstehen lässt, statt dass wir die Augen aufmachen. Das ist der Wahnsinn, in dem wir leben. Es ist der Unwille, für meine eigenen Aktionen und Versäumnisse verantwortlich zu sein. Und heute, kommt auch aus Amerika, wird Riesengeschäft daraus gemacht, Leute anzuklagen, vor dem Spital stehen schon Rechtsanwälte und fragen, fühlst du dich wohl? Weil wenn du dich nicht ganz wohl fühlst, dann klage ich den Arzt an, wenn ich gewinne, kriegst du die Hälfte und sonst ist es mein Problem. Dieses Suing-Business wird das genannt, wo immer, wenn du irgendwo hinfällst, stolperst, dann muss irgendwer angeklagt werden. Ich möchte euch da nur nebenbei sagen, lasst euch auf so etwas nie ein. Kann sein, dass du viel Geld gewinnst, aber es kann sein, du verlierst den Segen Gottes. Völlig unbiblische Praxis. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Natürlich gibt es Dinge, wo andere offensichtlich schuld sind, aber das ist eine andere Kategorie. Aber wir glauben, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Haben wir nicht. Es ist ein Vorrecht, wenn du sicher bleibst, schön. Aber kein Recht. Zwölftens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Abenteuer. Viele, gerade Junge, kommt darauf an, wie du gestrickt bist persönlich. Ich habe ein Recht darauf, Abenteuer zu erleben. In meinem Leben ist es auch so, ich habe das so gerne gemacht. Und man macht etwas Spannendes und wenn es vorbei ist und man hat es überlebt, dann ist es so ein Adrenalinschub und so weiter. Und man schaut schon wieder aufs Nächste. Ich habe ein Recht darauf auf Abenteuer. Darum mit 40, 45 hauen viele Ehemänner an und lassen sich nochmal mit der 25-Jährigen ein, weil dieser Abenteuer und so weiter, ich habe ein Recht darauf. Nun, wenn du abenteuerlustig bist und hast ein Abenteuer, schön. Ich bin dankbar für jedes Abenteuer, das ich hatte. Aber ich habe kein Recht darauf. Das ist ein Vorrecht. Übrigens wiederum, schaut euch Sicherheit und Abenteuer an. Die schließen sich gegenseitig aus. Wenn du Sicherheit haben willst, dann vergiss Abenteuer. Wenn du Abenteuer willst, vergiss Sicherheit. Es geht nicht beides. Und das Letzte, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Leben an sich. Wir glauben, ein Recht zu haben, alt zu werden, 80, 90 Jahre alt. Wir glauben, ein Recht zu haben, die Hochzeiten unserer Kinder zu sehen. Und dass mein Ehepartner, wenn ich gut mit ihm auskomme, so alt wird wie ich und so weiter. Und wenn er früher stirbt, dann sagen wir, das war ein vorzeitiger Tod. Wisst ihr, ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet, habe liebe Frau und wir sind beide gesund. Das ist ein Riesenvorrecht. Und sollte der Hannelore diese Woche sterben, das würde mir extrem schwer fallen und umgekehrt auch. Denn wir reden darüber. Aber eins weiß ich, sollte die Hannelore diese Woche sterben, hat Gott kein Recht verletzt. So schwer es wäre. Denn es ist nur ein Vorrecht, das Gott mir geschenkt hat. Nicht ein Recht, das ich beanspruchen darf. Jetzt ist der Schlüssel der, welches Recht immer du beanspruchst, das ist dein Götze. Und hier müssen wir jetzt ehrlich sein mit uns selbst und vor Gott. Und die nächste Seite, unten auf Seite 2, ganz unten. Was sagt die Bibel nun zu den Rechten, die wir glauben zu haben? Erstens, alle unsere Rechte, oder du kannst es auch nennen Götzen, alle unsere Rechte wurden aufgekauft am Kreuz von Golgatha. Im Römer 14, Vers 7, ich habe euch da ein paar Bibelverse aufgeschrieben, könnt ihr dann selber nachschlagen und nachlesen. Ich lese immer nur einen repräsentativen vor. Römer 14, Vers 7, schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel, Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, leben wir dem Herrn. Sei es, dass wir sterben, dann sterben wir dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind dem Herrn. Wir gehören ihm. Egal, ob wir in diesem irdischen Leben leben oder diesen irdischen Leben absterben, wir gehören ihm. Das heißt, all die Rechte, die wir glauben zu haben, sind aufgekauft, weil wir ihm gehören. Wir sind erkauft durch sein Blut, sagt die Bibel klar. Zweitens, all die Rechte, die wir beanspruchen, auf die wir bestehen, die wir als Menschenkinder haben, zu glauben haben, übergeben wir in der Nachfolge Jesu an ihn. Schlagt mal auf Matthäus 10, 37. Die Verse vielleicht zum ersten Mal ergeben die Sinn für dich. Matthäus 10, 37. Da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, Matthäus 10, 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, mit all den Rechten, die er beansprucht, der wird es verlieren. Und wer sein Leben, das heißt all die Rechte, die er beansprucht, verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt ja nicht, dass wir Vater und Mutter, Tochter und Söhne nicht lieben sollen. Das sagt ja die Bibel. Was Jesus hier sagt ist, gibst du mir dieses Recht, auf das du bestehst, und erkenne es als Vorrecht, das ich dir schenke. Das ist der ganze Punkt bei der Sache. Übrigens, wenn wir Jesus Dinge übergeben, dann ist es nicht so, dass wir sie in den Mülleimer werfen. Das wird manchmal missverstanden. Zum Beispiel, wir haben drei Kinder, hier sind ein paar kleine. Wenn du dein kleines Kind, weil du mit deinem Ehemann mal einen Tag in Karlsruhe shoppen gehen willst, gibst du dein kleines Kind deinen Schwiegereltern oder Eltern. Du übergibst dein Kind. Aber damit wirfst du ja dein Kind nicht weg, sondern du übergibst es in die Hände von Menschen, denen du vertraust. Wenn du deine Rechte Jesus übergibst, wirfst du sie nicht weg, du gibst sie nur jemandem, dem du vertraust. Das wird oft so negativ gesehen, ja, ich muss alles abgeben. Ja, aber an wen gebe ich sie ab? An jemanden, der mich liebt. Und drittens, all unsere Rechte, wenn wir sie Gott unterordnen, werden uns zum Segen. Ich habe euch da aufgeschrieben, Genesis 22, das ist Abraham und Isaak. Wenn ein Mann in der ganzen Geschichte der Bibel das Recht hatte auf einen Sohn, dann war es Abraham. Denn Gott sagte zu Abraham, ich werde deine Nachkommen machen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Jetzt hatte der Abraham einen Sohn von seiner eigenen Frau, einen einzigen. Und Gott sagt, ich möchte, dass du ihn mir übergibst. Abraham hätte sagen können, aber Gott, ich habe ein Recht auf diesen Sohn. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, okay Gott, wenn ich meinen Sohn dir übergeben muss, dann musst du ihn halt wieder von den Toten auferwecken und zurückgeben. Dein Problem. Kannst nachlesen im Hebräerbrief. Abraham glaubte, dass wenn er seinen Sohn töten soll, dann wird Gott ihn auferwecken und zurückgeben. Er hat nicht darauf bestanden. Schlag mal auf Philipper Kapitel 3. Wunderschön, wie Paulus hier all seine Rechte abgibt, die er eigentlich hat als Pharisäer, als Jude. Und da sagt er, im Philipper Kapitel 3, Vers 4, sagt der Apostel Paulus, ich könnte Vertrauen auf mein Fleisch haben, auf mich selbst, auf meine Person. Ich könnte Vertrauen haben. Wenn irgendein anderer meint, auf sich selbst vertrauen zu können, dann kann ich es noch mehr. Und jetzt zählt er all seine Rechte auf. Ich bin beschnitten am achten Tag. Ich bin vom Geschlecht Israel. Ich bin vom Stamm Benjamin. Ich bin Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig. Ich habe all diese Rechte. Und wisst ihr, was er dann sagt? Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte alles für Verlust. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er sagt, all meine Rechte, Gott, ich gebe sie dir. Ich sehe sie als Dreck, obwohl sie an sich alle gut sind. Aber im Vergleich mit dir zu leben, sind sie Dreck. Darum geht's. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Abraham, der bereit war, sein Recht auf einen Sohn aufzugeben, hat Gott so reich gesegnet, dass heute in diesem Raum, ihr seid alle Abrahams Kinder. Ich gebe dir Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie das Sand am Meer. Es ist wahr. Paulus, der all seine Rechte aufgegeben hat, ist uns heute der Segen noch für Millionen und Millionen von Christen, die durch Paulus erkennen, wer Jesus ist. Das heißt, ein Christ, der seine Rechte übergibt, die werden ihm zum Segen. Und darum jetzt zum Praktischen. Geh bitte auf Seite 3 in deinem Manual da. Wie sollen wir heute mit unseren Rechten umgehen? Und das ist jetzt etwas, das ich dich bitte, alleine zu machen nach dieser Einheit. Erstens, identifiziere das Recht, das du glaubst zu haben. Identifiziere den Bereich, wo du sagst, ohne den kann ich nicht leben. Ja, Jesus will ich schon, aber ich muss heiraten. Dann ist das Recht, das du beanspruchst. Ja, Jesus will ich schon, aber die Gesundheit darfst du mir nicht nehmen, weil sonst will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist das Recht, das du mir, oder der Götze, der Ersatz für Gott. Und das, ich nenne das, da beginnt die innere Turbulenz, beginnt hier, und die ist sehr unangenehm. Wenn du nämlich ehrlich wirst mit dir selbst, ist das am Anfang ein Verwundungsprozess. Weil es wird dir wahnsinnig schwer fallen, das kann jetzt dein kleines Baby sein, zu sagen, Herr, hier ist das Kind, ich übergebe es dir. Tu du mit ihm, was dir wohlgefällt. Nimm es, gib es, behalte es, du weißt Bescheid. Meine Gesundheit, vielleicht bist du gerade befreundet und du sagst, Herr, meinen Freund, meine Freundin, ich gebe das dir. Sollte sie meine Frau werden, dann ist es ein Vorrecht. Aber ich werde nicht manipulieren. Ich werde nicht drauf bestehen, sondern ich empfange es von dir. Und da, das geht selten ohne Tränen ab. Das ist so. Weil wir unser Leben an etwas festgemacht haben und wenn ich hier die Hand aufmache und übergebe, das fällt uns immer schwer. Erstens, identifiziere die Rechte. Ich habe da ein paar Zeilen freigelassen, da kannst du sie eintragen. Zweitens, nachdem du sie identifiziert hast, übergib all diese Rechte, nimm sie und übergib sie Gott, gib sie ihm. Es ist das Gebet der Übergabe. Alle Rechte loslassen. Keine andere Sicherheit besitzen als nur Jesus allein. Ich möchte euch was Persönliches erzählen. Ich habe schon lange nicht mehr erzählt, glaube ich, jahrelang. Aber das war, ist mehr als 20 Jahre aus. Da hat, war ich spazieren mit Jesus. Ich mache immer so Gebetsspaziergänge, da kann ich am besten mit ihm reden. Zimmer fällt mir nicht so leicht. Wenn ich spazieren gehe oder laufen gehe, fällt mir das leichter. Und da bin ich einen ganzen Tag mit ihm spazieren gegangen. Das mache ich manchmal ein-, zweimal im Jahr, wo ich einen ganzen Tag nur mit ihm im Berg gehe und mit ihm rede. Und das war ein besonderer Tag, da hat er mir 4 Fragen gestellt. Und das war so real, diese Realität habe ich nur ganz selten in meinem Leben erlebt. Und die erste Frage, die er stellte, war: Hans-Peter, ich weiß, du liebst Österreich, die Berge und so weiter, bist gerne hier. Aber Hans-Peter, ich möchte dich ab nächster Woche gerne in China oder in Somalien oder in wo immer haben. Ist das okay mit dir? Und das war so real, dass ich dachte, wenn ich Ja sage, ich bin nächste Woche in China. Was tue ich? Mein Haus verkaufen, Familie zusammenpacken, damals hatten wir 2 Kinder. Und dann werden wir schauen, wie das ganz real. Und ich habe dann gedacht, puh, also das gefällt mir nicht. Also das ist schwierig. Aber ich bin zum Punkt gekommen, wo ich sagte: Herr, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dass du mich in dieser Welt brauchen kannst, dann fahren wir. Dann kam die zweite Frage, die war viel schwieriger. Sagt Hans-Peter: Ich weiß auch, du liebst deine Frau, wir waren da noch nicht lange verheiratet, deine 2 kleinen Kinder waren Babys damals und so weiter. Aber Hans-Peter, ich möchte dich gern als Single gebrauchen. Ist das okay mit dir? Und das war extrem schwer, denn ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, dann komme ich nach Hause und da liegt ein Zettel: Deine Frau und Kinder sind tödlich verunglückt. Da habe ich gesagt: Na Herr, das ist das Letzte, was ich mir wünsche, das Letzte, was ich mir je gedacht habe, dass es mir passiert. Aber ich kam auch unter Tränen zum Punkt, wo ich gesagt habe: Herr, du weißt genau, das will ich überhaupt nicht. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wie du Segen durch mich sein kannst, dann ab morgen Single. Die dritte Frage war, ich sage: Hans-Peter, ich weiß auch, du machst gerne Sport, du bist dankbar für deine Gesundheit, aber ich möchte dich gerne ab morgen im Rollstuhl haben. Ich habe gerade das Buch gelesen von Joni und so weiter. Ich habe auch liebe Freunde, die im Rollstuhl sitzen, also ich weiß ein bisschen, was es beinhaltet. Und dann habe ich gesagt: Herr, das ist das Letzte, was ich mir je gedacht habe, das mir passiert. Und das ist auch unter Tränen, wo ich dann zum Schluss kam und sage: Herr, das ist das Letzte, was ich will. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, wie du mich gebrauchen kannst, dann sei es so. Ab morgen im Rollstuhl. Und dann hat er noch eine vierte Frage gestellt. Rückblickend, das war eher eine rhetorische Frage. Er hat gesagt: Hans-Peter, ist es okay, wenn ich mich selbst, Jesus, aus deinem Leben herausnehme? Und das war interessant, weil das war wie ein Schmerz im Herzen, wo ich gesagt habe: Herr Jesus, du kannst mir alles nehmen. Mein Land, meine Karriere, meine Familie, meine Gesundheit, sogar mein Leben. Aber du kannst mir nicht dich nehmen, denn du bist mein Leben. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, Philipper 1,21, wo Paulus sagte: Mein Leben, das ist Christus. Und Sterben ist deshalb mein Gewinn. Mein Leben ist Christus. Seht ihr, es kann sein, dass Gott dich diese Fragen nie so stellt wie mich. Gott macht es mit jedem ganz anders. Aber das Prinzip ist immer dasselbe. Übergib die Rechte Gott in die besten Hände, die du geben könntest. Und drittens, entschließe dich, Gott zu danken, was auch immer die Konsequenzen sein werden von dieser Entscheidung. Danke Gott heute schon dafür, Herr. Ich danke dir für das, was du jetzt tun wirst und willst. Ich habe dazu geschrieben: Versuche es nicht, tu es. Weil viele Christen sagen: Ja, ich werde es versuchen. Das heißt, er wird es nie tun. Darum tu es. Und dann noch die letzte Seite. Das ist etwas Fantastisches. In der Bibel hat Gott uns kein Recht gegeben auf Selbstverwirklichung, auf Besitz, auf Anerkennung, auf Abenteuer. Aber ein Recht hat Gott uns gegeben und darauf dürfen wir pochen. Denn ein Recht ist etwas, das mir zugesprochen ist. Und es ist das größte Recht, was es gibt. Johannes 1,12, da sagt die Bibel, so viele ihn aber aufnahmen, an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wisst ihr, was wunderbar ist? Einmal, wenn ich vor Gott stehe, sage ich, ich habe leider nicht viel vorzuweisen, außer Jesus und Gott, ein Recht habe ich. Und darauf darf ich bestehen. Ich bin dein Kind. Das einzige Recht, das die Bibel nennt, sonst keins. Wir haben ein Recht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Ich möchte euch jetzt bitten, euch ein bisschen Zeit zu nehmen, ungefähr eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten, wo du dir Zeit nimmst und die Seite Nummer 3 von den Blättern, die ich euch gegeben habe, dass du ehrlich bist, wenn du nicht ehrlich bist, belügst du nur dich selbst und sonst niemanden. Und ehrlich aufschreibst die Bereiche in deinem Leben, die du als Recht, als Götze beanspruchst. Schreib sie auf. Zweitens, nimm all diese Rechte dann und sag, Herr, hier und heute gebe ich sie dir. Wenn du sie mir zurückgibst, danke dafür. Und übrigens, wisst ihr, was faszinierend ist? Vor 20 Jahren war dieses Gebet, mehr als 20 Jahre. Ich lebe immer noch in Österreich, in meinem Haus. Ich bin immer noch verheiratet mit meiner Frau und wir lieben uns. Ich habe 3 Kinder, die alle gesund sind und ich selber auch noch. Es ist ein Vorrecht. Weißt du, wenn wir Gott etwas übergeben, dürfen wir ihm die Freiheit lassen, es uns zurückzugeben, zu nehmen, zurückzubehalten, wie immer er es will. Im Wissen, er meint es nur gut mit mir. Übergib ihm das und drittens, entschließe dich, Gott zu danken, was auch immer die Konsequenzen dieser Entscheidung sein mag. Ich bete noch und dann können wir uns alleine rausgehen. Vater, danke für deine Liebe, die du uns erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus, der für uns gekreuzigt wurde, begraben, gestorben und auferstanden. Und Herr, dass wir in gleicher Weise dem alten Leben, dass wir es kreuzigen können, sterben und begraben, damit wir auferstehen zu einem Leben in der Gemeinschaft mit dir, dass wir wach werden und erkennen, ich lebe, aber nicht ich, Christus lebt in mir. Und Herr, ich bete, dass wir den Mut haben, alle Dinge, die gut sind, die du uns geschenkt hast, die wir annehmen dürfen mit Dankbarkeit, Beziehungen, Freunde, Vermögen, Erfolg, alles gute Dinge, die du geschenkt hast, wir wollen sie dir hinlegen. Nicht als Recht darauf bestehen, sondern dir die Freiheit geben, das zurückzulegen, dazuzulegen, wegzunehmen, wie es dir gefällt. Im Vertrauen, du meinst es gut. Und all die Dinge, die du uns gibst, als Vorrecht dankbar annehmen. Danke, dass wir nie Angst haben müssen, weil du der Einzige bist, der uns nie missbraucht. Und so legen wir dir diese Zeit hin. Bete, dass wir ehrlich sind, mit uns selbst, in unserer eigenen Seele und vor dir. und dass wir den Mut haben, uns auf dich einzulassen. Amen.